Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Maike Rosenplänter.
Also ich finde ja schon die Vorstellung furchtbar, jemanden identifizieren zu müssen, der mir nahestand. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Aber dann auch noch jemanden identifizieren zu müssen, der 4 Monate lang im Wasser lag. Boah, das will ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Zum Glück bin ich nicht verwandt oder befreundet mit Rosa Luxemburg, denn die wurde 1919 brutal ermordet und dann tatsächlich in einen Kanal geworfen und da lag sie dann erstmal mehr als 4 Monate, bis sie gefunden wurde. Und das nur, weil sie neue Ideen hatte, eine neue Ordnung der Welt wollte und das, was gerade so abging in der Zeit, nicht einfach so hinnehmen wollte. Was genau ihre Ideen waren, warum sie ermordet wurde und wie viel Rosa Luxemburg noch im Heute steckt, das besprechen wir in dieser einen Stunde History. Unter anderem mit...
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hi.
Ich grüße dich.
Rosa Luxemburg, die kam ja ursprünglich aus Polen und hat sich da schon ziemlich früh für Politik interessiert. Aber wann ging das dann mit ihrer politischen Karriere los?
Also so ganz genau wird man das nicht sagen können, aber es dürfte in Zürich Anfang der 1890er Jahre gewesen sein. Sie studierte dort und zwar eine Menge von Fächern. Philosophie, Mathematik, Botanik, Zoologie, Rechts- und Finanzwissenschaften, Geschichte und dann auch noch Verwaltungslehre.
Boah.
Und sie kam bei diesem Studienmarathon mit vielen ausländischen Sozialisten zusammen. Für die nämlich war Zürich ein Anziehungspunkt, nicht zuletzt, weil dort auch Frauen promoviert wurden. In Deutschland ging das Ende des 19. Jahrhunderts nicht. Zuerst engagierte sich Rosa Luxemburg gegen eine Gruppe polnischer Sozialisten, die eine bürgerliche Demokratie anstrebten. Dann wurde sie als Journalistin aktiv, schrieb unentwegt Artikel für einen marxistischen Kurs in Polen. Das und einige weitere Aktivitäten brachten ihr den Zorn politischer Gegner ein, die auch vor antisemitischen Ausfällen gegen die Jüdin Rosa Luxemburg nicht zurückschreckten.
Und dann kam sie irgendwie zur deutschen SPD. Wie kam dieser Kontakt denn zustande?
Naja, also für eine linke Politikerin wie Rosa Luxemburg war die SPD bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs die einzig denkbare politische Heimat. Es gab keine anderen linken Parteien. Rosa Luxemburg begann 1905 als Redakteurin beim SPD-Parteiorgan Vorwärts und sie schrieb Artikel gegen Krieg und Militarismus, berichtete über die erste gescheiterte russische Revolution von 1905, attackierte den um sich greifenden Imperialismus und wurde 2 Jahre später Dozentin an der SPD-Parteischule in Berlin, wo sie unter anderem den späteren Präsidenten der DDR, Wilhelm Pieck, unterrichtete. Rosa Luxemburg ließ bei ihren Aktivitäten innerhalb und außerhalb der SPD nie einen Zweifel an ihren linken Positionen, die auch innerhalb der SPD am extrem linken Rand angesiedelt waren.
Das waren zum Beispiel?
Naja, zum Beispiel in der Frage von Krieg und Frieden. Sie war mit der Mehrheit der SPD gegen jede Form von Kolonialismus und Imperialismus. Als es bei den Reichstagswahlen 1907 unter anderem um die Haltung zum Herero-Aufstand, dem damaligen Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, ging. Ihre Haltung war in dieser Frage ebenso unzweideutig wie bei den Diskussionen um einen Generalstreik, mit dem auf einen drohenden Krieg reagiert werden könnte. Während die Mehrheit der SPD-Führung einen solchen Streik ablehnte, plädierte Rosa Luxemburg 1912 beim Europäischen Sozialistenkongress genau dafür. Gemeinsam mit den französischen Sozialisten gelobte sie, bei Kriegsausbruch zu einem Generalstreik aufzurufen. Als es 1913 während einer der vielen Balkankrisen schon nach einem Weltkrieg aussah, organisierte sie Massendemonstrationen und forderte öffentlich zur Kriegsdienstverweigerung auf. Dafür ging sie ein Jahr später für 12 Monate ins Gefängnis. 1916 folgte ein Prozess wegen Hoch- und Landesverrat, der mit einer Sicherheitsverwahrung endete. Rosa Luxemburg wurde erst am 9. November 1918 aus der Haft entlassen.
Das heißt, während des Ersten Weltkriegs hat sie eigentlich die meiste Zeit im Gefängnis oder in Sicherheitsverwahrung gesessen. Hat sie da denn irgendwie politisch Einfluss nehmen können?
Naja, das war natürlich eingeschränkt, aber die Haftanstalten, in denen sie sich aufhalten musste, das waren keine Hochsicherheitstrakte, wie wir sie heute kennen. Sie wusste immer, wie das Kriegsgeschehen verlief. Sie konnte Texte und kleinere Schriften herausschmuggeln, die dann unter einem Pseudonym veröffentlicht wurden. In diesen Schriften rechnete sie mit der Mehrheits-SPD ab, die sich durch ihre Zustimmung zu immer neuen Kriegskrediten in ihren Augen schuldig gemacht hat. Die Krise der Sozialdemokratie hieß die Schrift, die sie unter dem Namen Junius Mitte 1916 veröffentlichte. Kritik an der SPD und Unterstützung der bolschewistischen Revolution in Russland kennzeichneten ihre Schriften aus dem Gefängnis, gleichwohl sie mit dem berühmt gewordenen Zitat »Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden« die beginnende Diktatur in Russland kritisierte.
Und dann war sie nach ihrer Entlassung aus der Haft an der Gründung der KPD beteiligt.
Genau, die KPD wurde am 1. Januar 1919 gegründet, aber schon in den ersten Tagen danach gab es internen Streit, weil die einen an den kommenden Reichstagswahlen teilnehmen wollten und die anderen nicht. Rosa Luxemburg plädierte für eine Teilnahme, war aber in der Minderheit. Wenige Tage später begann nach der Absetzung des Berliner Polizeipräsidenten Emil Eichhorn ein Generalstreik, der mit der Parole verbunden wurde, die Regierung zu stürzen. Rosa Luxemburg befand sich auch bei diesem Spartakusaufstand in der Minderheit. Sie hielt ihn für schlecht vorbereitet und vor allem für überstürzt ausgerufen.
Und dann wurde sie kurz danach ermordet. Wie, warum und wo? Das gibt's gleich hier bei Deutschlandfunk Nova. Am 15. Januar 1919 wurde Rosa Luxemburg ermordet und in einen Kanal geworfen. Von wem und warum, weiß Sandra Döther aus dem History-Team.
Eigentlich hätte das nicht passieren dürfen. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht sind die Köpfe einer Revolution und als solche hätten sie eigentlich nicht auffindbar sein dürfen.
Verdammt, Rosa! Guck mal da unten!
Ja, sieht so aus, als würden sie kommen.
Die beiden halten sich gegen alle Regeln der Konspiration gemeinsam an einem Ort auf. In einer Wohnung in Berlin-Wilmersdorf.
Macht die Tür auf, ihr Verräter!
Schnell sind die fünf Männer der örtlichen Bürgerwehr in die Wohnung eingedrungen. Für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gibt es kein Entkommen.
Sind Sie Fräulein Luxemburg?
Nein, ich bin Frau Luxemburg.
Mitkommen! Bringt sie ins Hotel Eden!
Das Nobelhotel Eden an der Kurfürstenstraße ist das Hauptquartier der Freikorpsgruppe Gardekavallerie-Schützendivision. Dort hat Hauptmann Waldemar Papst das Kommando. Er berichtet später, Rosa Luxemburg habe die Verhaftung einigermaßen gelassen hingenommen. Sie habe zunächst ihren Rocksaum geflickt, der beim Abtransport zerrissen war. Und dann habe sie in Goethes Faust gelesen. Tatsächlich aber ist das Hotel Eden dafür bekannt, dass bei den Verhören dort Foltermethoden angewendet werden. Vor den beiden Köpfen des Spartakusaufstandes machen die Männer erst recht keinen Halt. Eine Woche Bürgerkrieg in der Hauptstadt der jungen Weimarer Republik hat die Nerven blank gelegt. Auf Flugblättern war schon gefordert worden: Tötet Liebknecht. Das Freikorps im Hotel Eden hat das Recht auf seiner Seite. Und außerdem auch Gustav Noske, SPD-Politiker und zu der Zeit in der Regierung zuständig für Militär und Marine.
In Berlin hat eine Woche lang eine Schlacht mit allen ihren Schrecken gezogen. Ich kann mitteilen, dass der Aufstand niedergeschlagen ist. Das wird beträchtlich einer Last beigetragen, den ich schweren Herzens am 9. Abend unterzeichnet habe. Er lautet: Jede Person, die mit den Waffen in der Hand gegen Regierungstruppen kämpfen, angetroffen wird, ist sofort zu erschießen.
Das Problem im Fall Luxemburg und Liebknecht ist allerdings, die beiden sind unbewaffnet. Und Hauptmann Papst ist nicht befugt, ohne Befehl von höherer Stelle die Erschießung anzuordnen. Also holt er sich per Telefon die Erlaubnis von Noske. Auch wenn der zunächst zögert, weil er ahnt, dass daran seine Partei zerbrechen wird. Schließlich willigt er ein und steht seitdem mit einem Ausspruch in den Geschichtsbüchern. Einer muss ja der Bluthund sein.
Los, raus hier, wir machen einen Ausflug.
Wo bringt ihr mich hin?
Als Karl Liebknecht abgeführt wird, wird er von Militärs und Hotelgästen angepöbelt und bespuckt. Die Männer wissen, was sie zu tun haben. Es muss eine Geschichte her, die die Ermordung zweier so prominenter Menschen rechtfertigt. Bei Karl Liebknecht machen sie den Anfang. Vor dem Hotel Eden schlagen sie ihm einen Gewehrkolben ins Gesicht.
Oh, packt ihn, los!
Dann transportieren sie ihn im Auto ab. Unter dem Vorwand, der Wagen habe eine Panne, halten sie am Tiergarten an.
Aussteigen, du elender Revoluzzer, aber zack, zack!
Der schwerverletzte Karl Liebknecht wird in den Park geführt. Und dann treffen ihn drei Schüsse aus nächster Nähe, von hinten. Die Geschichte zu diesem Mord lautet: auf der Flucht erschossen. Der Leichnam von Karl Liebknecht wird als der eines unbekannten Mannes in einer Rettungsstation abgegeben. Dann kommt Rosa Luxemburg an die Reihe.
Was habt ihr mit Liebknecht gemacht? Ihr werdet die Revolution nicht aufhalten können.
Mit Luxemburg wird noch schnellerer Prozess gemacht. Auch sie wird mit einem Gewehrkolben niedergestreckt und in ein Auto verfrachtet. Sie erschießen sie gleich dort, auf dem Rücksitz. Mit einem Kopfschuss. Dann fahren sie zum Landwehrkanal und werfen die Leiche ins Wasser. Die Geschichte zu Rosa Luxemburgs Ermordung lautet: von der Volksmenge gelyncht. Die Leiche von Rosa Luxemburg wird erst 4 Monate später aus dem Landwehrkanal gezogen, von einem Schleusenwärter. Sie ist mit Draht umwickelt. Ihr Gesicht ist von dem Schlag mit einem Gewehrkolben entstellt. Ihre Mörder kommen zwar vor Gericht, werden aber freigesprochen oder erhalten nur eine geringe Gefängnisstrafe. Rosa Luxemburg wurde 47 Jahre alt.
Die Ermordung von Rosa Luxemburg hat Sandra Dötscher für uns rekonstruiert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Rosa Luxemburg kam aus Polen, hat viel studiert und wurde brutal ermordet. So viel wissen wir jetzt bisher von ihr. Das ist eindeutig nicht genug. Und deshalb spreche ich jetzt mit Dr. Jörn Schütrumpf über Rosa Luxemburg. Er leitet die Fokusstelle der Rosa-Luxemburg-Stiftung und war lange Jahre Geschäftsführer des Karl-Dietz-Verlags in Berlin. Der hat unter anderem die gesammelten Werke von Rosa Luxemburg rausgegeben. Hallo, Herr Schütrumpf.
Grüße Sie.
Was wissen wir über die Person Rosa Luxemburg?
Na, wir haben dank der Forschung der letzten 80 Jahre einerseits ein ziemlich klares Bild, andererseits fehlt uns eigentlich die Hälfte, weil diese Frau ist immer als Einzelmenschen gesehen worden, quasi als Mensch, der sich selbst geschaffen hat, was natürlich bei keinem Menschen zutrifft. Und bei ihr kommt in besonderer Weise hinzu, dass sie in den ersten 15 Jahren, in denen sie politisiert war, also als junges Mädchen zwischen 21 und dann schon einer reiferen Frau mit 36, mit einem russisch-polnisch-litauischen Revolutionär zusammenlebte, der sie ganz wesentlich geprägt hat und mit dem sie bis zum Ende, quasi bis kurz vor ihrer Ermordung, ununterbrochen in Kooperation, in Kontakt stand, selbst wenn sie im Gefängnis war. Und beide machen eigentlich das aus, was man heute Rosa Luxemburg nennt. Man muss sich die wirklich als ein Tandem vorstellen. Und über ihn wissen wir leider Gottes ganz, ganz wenig. Insofern ist es immer ein bisschen ungerecht, sowohl ihr gegenüber als auch ihm gegenüber, nur von ihr zu sprechen.
Politik, trotzdem sprechen wir jetzt weiter über Rosa Luxemburg. Politik hat ja für sie eine große Rolle gespielt. Im Grunde hat sie ihr ganzes Leben darauf ausgerichtet und das ja wohl schon sehr, sehr früh. Gab es einen bestimmten Moment in ihrem Leben, der das ausgelöst hat?
Ja, sie ging als sicher aufgeklärte oder von der Aufklärung geprägte Studentin nach Zürich, aber da war sie bestimmt noch nicht politisiert, wie man oft liest. Politisiert wurde sie durch diesen Leo Jurichis, den sie dort kennenlernte. Der war wirklich Immigrant, im Unterschied zu ihr. Sie ging einfach nach Zürich, weil dort Frauen studieren durften, was in Russland oder in Deutschland nicht möglich war. Und er hat sie, wie sie später mal bitter schrieb, an diese verfluchte Politik gefesselt. Und jetzt komme ich nicht mehr los. Das schrieb sie kurz, bevor sie sich trennte von ihm. Und es war ein Hineingleiten, aber eins mit Haut und Haaren. Und sie hat dann Politik als Beruf betrieben.
Und dann?
Sie war eine brillante Journalistin und sie war eine brillante Rednerin. Und das in mehreren Sprachen, sodass sie quer durch Europa wirken konnte und auch gewirkt hat.
Nach ihrem Studium ist sie dann nach Deutschland und in die SPD eingetreten. Und dann hat sie sich von der SPD abgewandt. Wieso das?
Na, er hat sich die SPD von ihr abgewandt. Rosa Luxemburg hielt am Erfurter Programm von 1891, also das war das Programm der SPD, das galt auch bis 1924, also lange nach dem Tod von Rosa Luxemburg. Sie hat in diesem revolutionär ausgerichteten Programm festgehalten, während sich in der SPD im ersten 10 Jahren nach der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert immer mehr die Kräfte durchsetzten, die sagten, na, das mit der Revolution, das überlegen wir uns nochmal. Wir gehen eher auf einen Reformansatz, wir gehen eher auf Kompromisse mit dem System. Und in dem Maße, wie sich das in der SPD dynamisierte und Rosa Luxemburg sich in die alte SPD-Position einmauerte, trennten sich halt die Wege.
Hat sie deshalb mit die KPD gegründet?
Das ist wesentlich komplizierter. Die KPD war eigentlich nicht ihr Wunschkind, weil Rosa Luxemburg war immer der Auffassung und hat es auch immer wieder laut und deutlich gesagt, wir müssen in der großen Partei bleiben, wir müssen um die Führung in dieser großen Partei kämpfen. Rosa Luxemburg hatte eine furchtbare Angst vor Sekten und sie hatte das als Jugendliche in Polen erlebt. Und was dabei rauskommt, wenn man sich in Sekten begibt, meistens dann nicht mehr als Terror. Und die KPD war eine Verlegenheitslösung und sie selber hat die KPD ja auch nur 14 Tage überlebt.
Sagt Dr. Jörn Schüttrumpf. Wir haben über die Person Rosa Luxemburg gesprochen und wieso Politik ihr so wichtig war. Danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, gerne.
Matthias, Rosa Luxemburg wurde am 15. Januar 1919 ermordet. Das war ja noch ganz zu Beginn der Weimarer Republik. Wie wurde sie denn in den folgenden Jahren gesehen?
Naja, sehr unterschiedlich natürlich, wie man sich das bei einer solchen Frau auch leicht vorstellen kann. Die einen feierten sie als Ikone des besseren Deutschlands, das sich gegen Krieg und Imperialismus stemmte. Und die anderen verdammten sie als, Zitat, jüdische Linksradikale. Bis zum heutigen Tage ist der Todestag von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ein Gedenktag für die deutsche Linke. Intellektuelle wie Arnold Zweig nannten sie eine Märtyrerin für die unsterbliche Idee des Weltfriedens. Ihre Briefe aus dem Gefängnis an die sozialistische Prominenz jener Jahre wurden veröffentlicht. Die Kommunistische Partei Deutschlands übernahm anfangs wesentliche Teile der Vorstellungen von Rosa Luxemburg, aber spätestens mit der Wahl Ernst Thälmanns zum Vorsitzenden der KPD wurde sie geradezu demontiert.
Inwiefern das?
Das Schlagwort vom Luxemburgismus tauchte auf und umschrieb jene Position, die nun als falsch erachtet und sowohl von Stalin als auch von den deutschen Kommunisten übernommen wurden. Das vernichtende Pauschalurteil aus dem Munde von Ernst Thälmann schloss mit der Behauptung, dass alles, was Rosa Luxemburg je anders als Lenin gesehen habe, sei irrig gewesen und habe dazu geführt, dass, Zitat, deutsche Linksradikale an Klarheit und revolutionärer Festigkeit hinter den Bolschewiki zurückgeblieben wären. Wir erinnern uns, Rosa Luxemburg hatte schon früh vor einer Diktatur in Russland gewarnt und das diente nun dazu, die Schuld am Scheitern der deutschen Kommunisten ihr in die Schuhe zu schieben. Thälmann forderte deshalb zum Kampf gegen die Überreste des Luxemburgismus als theoretische Plattform konterrevolutionärer Richtungen auf. Das war ein Zitat.
Das war dann Mitte der 20er Jahre. Und über die Rolle der KPD und der Kommunisten in der Weimarer Republik sprechen wir gleich auch noch mal etwas genauer. Ihr hört Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
Deutschlandfunk Nova.
Rosa Luxemburg war nirgendwo so ganz richtig zu Hause, haben wir schon gehört in dieser einen Stunde History. Erst war sie erfolgreich in der SPD, dann hat sie da Meinungen vertreten, die nicht zur Partei gepasst haben. Dann hat sie die KPD mitbegründet und wurde deshalb von einem großen Teil der Bevölkerung argwöhnisch beäugt. Und ob sie da dann wirklich so richtig zu Hause war, das bespreche ich jetzt mit Dr. Bert Hoppe. Er ist Journalist und Autor und hat unter anderem über die KPD Bücher geschrieben. Hallo Herr Hoppe.
Hallo, guten Tag.
Wie wurde Rosa Luxemburg in der KPD gesehen?
Rosa Luxemburg war ja dadurch, dass sie sehr bald ermordet worden ist, wenige Wochen nach Gründung der KPD, eigentlich immer nur als Tote präsent in der KPD. Also zusammen mit Liebknecht war sie gewissermaßen eine von den beiden Säulenheiligen der KPD. Und bald nach der Gründung der KPD begann eigentlich auch die Zerfalls- und Streitprozesse innerhalb der KPD, wo dann immer darüber gestritten worden ist, was sagen uns Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht eigentlich noch.
Aber das heißt, ihre Ideen, ihr Spirit war auch nach ihrem Tod noch in der KPD zu spüren?
Ja, das war sehr umstritten. Sie war einerseits ja eine ganz klar Revolutionärin. Und wenn man heute häufig auf ihren berühmtesten Spruch, die Freiheit ist die Freiheit des Andersdenkenden, rekurriert, dann ist das eigentlich etwas, was sie selber teilweise gar nicht vertreten hat. Sie hat halt zum Beispiel im Umfeld der Revolution auch klar gesagt, man muss Gewalt anwenden, wenn man die Revolution vorantreiben will. Und andererseits ist sie dann aber von den KPD-Funktionären in der späteren Zeit misstrauisch beäugt worden, eben gerade deswegen, weil sie auch Sachen gesagt hat, die in diese stalinisierte KPD, in diese bolschewisierte KPD nicht mehr reingepasst hat.
Welche Rolle hat denn die KPD überhaupt in der Weimarer Republik gespielt?
Ja, die KPD war zwar zu ihren Hochzeiten eine Partei, die relativ starke Positionen in der Wählerschaft hatte, vor allem in der Endphase der Weimarer Republik, aber sie hatte ja sich selber immer ins Ausgestellt, dadurch, dass sie insbesondere die Sozialdemokraten bis 1932 hinein als explizit Hauptfeind betrachtet hat. Und insofern hat sie sich jegliche Machtoption von vornherein verbaut.
Aber es sind doch beides Parteien, die Sozialdemokraten genauso wie die KPD, die man eher so in die linke Ecke packen würde, politisch gesehen. Warum ist da dieses Verhältnis so zerrüttet?
Ja, das kam eben gerade aus dieser Position, dieser Frage, akzeptiert man, dass es andere Meinungen gibt, die man nicht teilt? Und die Sozialdemokratie, die war eben eine explizit parlamentarische Partei und die KPD hat sich auf einen anderen Weg seit Anfang 1919 gesetzt, eben notfalls auch Gewalt anzuwenden. Wobei das eben auch dann eine verrückte Lage war für die KPD selber, weil die Funktionäre sich immer nach Moskau orientiert haben. Die haben gesehen, dort hat die Revolution funktioniert, dort hat Gewalt offensichtlich ist erfolgreich gewesen, der Gewalteinsatz. In Deutschland selber haben die einfachen KPD-Mitglieder an der Basis das häufig anders gesehen. Die haben sich gewünscht, mit den Sozialdemokraten zusammenzuarbeiten. Da war also diese berühmte Einheitsfront von unten ist aktiv gewesen. Und das ist misstrauisch beäugt worden von den Funktionären oben in dem Karl-Liebknecht-Haus.
Davon profitieren konnte die NSDAP, die ja immer mehr Anhänger bekommen hat im Laufe der Weimarer Republik. War das auch, weil die Linke so zerstritten war und keinen einheitlichen Gegenpol setzen konnte?
Teils, muss man sagen. Also die NSDAP hat ja relativ wenig Wähler aus dem linken Lager bekommen. Aber natürlich, gerade im Jahr 1932, als deutlich wurde, dass die NSDAP immer stärker wurde, hat die KPD sich jeglichem Bündnis immer noch mit der SPD widersetzt. Und da spielte dann auch die Position der Kommentaren und Stalins persönlich eine Rolle. Die haben nämlich gesagt, dass die Gefahr durch die NSDAP und Hitler völlig übertrieben ist. Also da hieß es dann explizit, das ist ein Hitler-Popanz, der dort aufgebaut wird. Und aus dem Grunde war natürlich dann eine gemeinsame Front gegen Rechte und insbesondere die NSDAP unmöglich.
Welche Rolle die KPD in der Weimarer Republik gespielt hat und warum das Verhältnis zur SPD so zerrüttet ist, das habe ich besprochen mit Dr. Bert Hoppe. Danke Ihnen dafür.
Gerne.
Rosa Luxemburg wurde im Januar 1919 umgebracht. Das Wie und das Warum, das haben wir in dieser einen Stunde History schon besprochen. Bleibt die Frage, was das mit uns heute noch zu tun hat. Wie viel von ihren politischen Überzeugungen, von ihren Ideen und ihrer Weltanschauung ist heute noch übrig? Das bespreche ich mit Gregor Gysi. Er war lange Fraktionsvorsitzender der Linken und sitzt heute noch für Sie im Bundestag. Hallo Herr Gysi.
Hallo Frau Rosenblender.
Welche Bedeutung hat Rosa Luxemburg für uns heute noch?
Naja, sie war eine entschiedene Kämpferin für den Frieden. Sie war immer eine Internationalistin, also ich sag mal, der Nationalismus war ihr völlig fern. Das hat Relevanz. Sie stand natürlich immer an der Seite der Armen und war für ihre Überzeugung bereit, auch mehrfach ins Gefängnis zu gehen. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Und dann wurde sie auch noch ermordet. Das heißt, wenn man das alles zusammennimmt, ist es eine wichtige Persönlichkeit der deutschen Geschichte, natürlich auch gerade der Linken. Und es gibt schon noch Anknüpfungspunkte für heute.
Welche sind das?
Na, zum Beispiel, dass sie eben Briefe geschrieben hat, gerade aus dem Gefängnis heraus, wo sie eben klar gemacht hat, was sie unter Demokratie versteht und das im Widerspruch zu Lenin. Sie hatte eben keine Avantgarde-Theorie, dass eine Partei immer Recht hat und letztlich entscheiden muss, was geschieht, sondern sie bestand darauf, dass es überhaupt eine politische Auseinandersetzung nur gibt und neue Gedanken nur gibt, wenn Freiheit immer die Freiheit der Andersdenkenden ist. Wenn man immer nur die eigenen Gedanken zulässt und andere nicht, dann abgesehen davon, dass es eben unfrei und undemokratisch ist, verkümmert man ja auch, weil man ja nicht herausgefordert wird.
Gibt es denn auch irgendwelche politischen Ziele, die Luxemburg damals vertreten hat, die heute noch nützlich wären, um ökonomische oder soziale Probleme zu lösen?
Naja, sie war natürlich eine Politökonomin. Im Unterschied übrigens zu Karl Liebknecht, der Jurist war, so wie ich, und deshalb eine andere Herangehensweise hatte. Sie hat die Dinge analysiert. Es wird allerdings behauptet, dass sie das Kapital von Marx nie ganz verstanden hätte. Das finde ich übrigens sehr verzeihlich. Und dadurch, dass sie ein paar falsche Krisentheorien aufgestellt hat. Ansonsten war natürlich ihre Analyse der ökonomischen Situation zutreffend. Natürlich gibt es auch Fehleinschätzungen bei ihr, wie eben auch bei anderen. Sag mal, die erste Auseinandersetzung, da war sie noch sehr jung mit Bernstein, war eben Revolution oder Reformation. Sie hat meines Erachtens die Möglichkeiten der Reformation unterschätzt und Bernstein hat wiederum unterschätzt, wie sehr Reformation auch zu einem Opportunismus führen kann. Also mit anderen Worten, wenn man das alles liest, da erinnert man sich manchmal an Debatten von heute. Darum haben die damals schon gestritten.
Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und andere am Anfang Januar die KPD gegründet. Haben Sie dadurch einen Anteil an der Spaltung der Arbeiterbewegung während der Weimarer Republik gehabt?
Naja, das war ja auch völlig unsicher und unklar. Also Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht waren ja bis Mitte Dezember 1918 noch dagegen und haben dann aber letztlich zugestimmt, die KPD zu gründen und wurden ja nicht nur dafür, aber eben auch dafür dann gleich hingerichtet, sage ich mal. Wobei es ja eben auch doch eine Verquickung mit der SPD gibt, was sie meines Erachtens auch nie richtig aufgearbeitet hat. Trotzdem gab es ja ein Grundirrtum von Lenin, der sich auswirkte. Lenin machte ja seine Oktoberrevolution in Russland in der Annahme, dass Länder wie Deutschland und England folgen werden. Die folgten aber nicht. Und das hatte verheerende Folgen für die Sowjetunion, weil ja die Industrialisierung, das ist ja die Aufgabe des Kapitalismus, noch gar nicht erledigt war. Und deshalb hat dann Stalin die Industrialisierung mit Terror durchgesetzt. So, und ich sag mal, die Bildung der KPD war vielleicht 1918, 19 gar nicht zu verhindern bei den Auseinandersetzungen im Rahmen des Endes des Ersten Weltkrieges, der Novemberrevolution, die übrigens von Bayern losging, nicht, die waren ja auch mal links, das liegt schon eine Weile zurück, aber immerhin, man darf man daran erinnern. Also, das heißt, all das passierte und da war das wahrscheinlich nicht zu verhindern. Ob es glücklich war, darüber können wir beide getrennt und später nachdenken.
Sie haben gesagt, es gab Verknüpfungen mit der SPD. Die SPD ist bis heute eine Partei, die man von ihrer Ausrichtung her eher links einordnen könnte und die Linken sind natürlich links. Wäre doch eigentlich ein perfektes Paar für Koalition, aber das klappt irgendwie nicht. Liegt die Ursache dafür noch immer in diesem Bruch, den es zwischen den beiden Parteien vor 100 Jahren gegeben hat?
Also zumindest hat dieser Bruch bis heute etwas damit zu tun. Jetzt kommen natürlich noch ganz andere Dinge hinzu, wie zum Beispiel die Frage Krieg und Frieden, wo ja doch die SPD bereit ist, natürlich immer unter Nennung edler Motive, aber trotzdem bereit ist, die Bundeswehr in Kriege zu schicken. Es kommt die ganze soziale Frage hinzu. Die Agenda 2010 verdanken wir ja der Sozialdemokratie zusammen mit den Grünen. Wir haben in Deutschland den größten Niedriglohnsektor innerhalb der EU. Die prekäre Beschäftigung ist um 70% gestiegen. Das Rentenniveau ist gesenkt worden. Also jetzt fängt ja die SPD an, langsam an, darüber nachzudenken. Also ich würde mal sagen, ich bin jetzt 70, ich werde die Vereinigung nicht mehr erleben, aber vielleicht meine Kinder oder Enkelkinder. Aber dann muss sich die SPD verändern, die Linke natürlich auch.
Was ist noch von den Ideen und Überzeugungen von Rosa Luxemburg übrig geblieben? Das habe ich besprochen mit Gregor Gysi. Er sitzt für die Linken im Bundestag und war lange ihr Fraktionsvorsitzender. Danke Ihnen für die Information.
Bitteschön.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jedes Jahr findet in Berlin am 2. Januarwochenende eine Demonstration statt zu Ehren von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Und jedes Jahr werden dabei Kränze an den Gräbern der beiden abgelegt, in Gedenken an die beiden Vorkämpfer der Linken in Deutschland. Matthias, Wurde den beiden denn auch in der ehemaligen DDR gedacht?
Na, gedacht schon, aber keineswegs so eindeutig, wie du das eben beschrieben hast. Die offizielle Staatsführung der DDR organisierte an ihrem Todestag alljährlich eine Demonstration, bei der die höchsten Partei- und Staatsführer in einem Schweigemarsch durch Ost-Berlin gingen und so die beiden Persönlichkeiten für den Staat vereinnahmten. Aber sie wurden eben nicht so verehrt wie Lenin, wie Stalin oder auch Karl Marx. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht wurden eher instrumentalisiert und gleichzeitig heftig kritisiert. Bei Wikipedia kann man ein Zitat aus dem Jahr 1951 nachlesen. Zwar müsse man sich in, Zitat, Ehrfurcht vor ihrem kämpferischen Leben verneigen, heißt es da. Aber man dürfe die Augen vor der Tatsache nicht verschließen, dass es bei ihren Gedanken, Zitat, um ein ganzes System falscher Auffassungen gegangen sei. Diese Auffassungen, so geht der Text weiter, seien eine der entscheidenden Ursachen für die Niederlagen der Kommunistischen Partei Deutschlands. Zitat, dazu gehörte, so führte der Autor und Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der SED, Fred Oelsner, weiter aus, dazu gehörte also auch der Kampf gegen die Überreste des Luxemburgismus, der nichts anderes als eine Abart des Sozialdemokratismus darstellt. Das war schon harter Tobak und das auch noch in einem sich sozialistisch bezeichnenden Staat.
Auf der anderen Seite der Mauer war die Bundesrepublik, die ja gerade durch die Teilung lange gar nicht so gut auf den Kommunismus zu sprechen war. Wie war denn der Umgang mit Rosa Luxemburg in der Bundesrepublik?
Sehr unterschiedlich. Für die einen war sie eine demokratische Kommunistin, was viele als schlichten Unsinn abtaten, weil eine Kommunistin nicht demokratisch sein könne. Wieder andere, wie etwa Willy Brandt, zitierten sie als eine entschiedene Kämpferin gegen das, was man in den 60er Jahren den Marxismus-Leninismus nannte. Heftige Proteste gab es 1974, als die Bundespost eine Briefmarke mit dem Konterfei Luxemburgs herausbrachte und ihr damit gewissermaßen eine offizielle Anerkennung verschaffte. Also, man sieht, sie war eine streitbare Frau, die sich radikal und unnachgiebig für Frieden in der Welt einsetzte, die unermüdlich Kolonialismus und Imperialismus brandmarkte und die als eine der ersten vor den Verwerfungen der bolschewistischen Revolution von 1917 warnte. Aber dafür bekam und bekommt sie keineswegs uneingeschränkte Zustimmung. Erstaunlich eigentlich.
Aber wir haben in dieser einen Stunde History drüber geredet und auch in der nächsten Sendung widmen wir uns einem Thema, das gar nicht so wirklich bekannt ist, was auch erstaunlich ist. Es geht nämlich um die Gründung des ersten unabhängigen Staates in Lateinamerika. Und um den ersten Staat, der durch ehemalige Sklaven gegründet wurde. 1804 war das und es geht um Haiti. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.